Ich mache den zweiten Teil der Vorlesung. Was machen wir jetzt noch? HP hat euch vorhin gezeigt, wie man in der Shell Prozesse starten kann, wie man die laufen lassen kann, was man da so alles an spannenden Sachen tun kann. Ich zeige euch, wie man in einem Terminal mehrere Prozesse gleichzeitig laufen lassen kann, also mehrere Befehle gleichzeitig ausführen kann, zwischen denen hin und her schalten und wie man die so verwaltet. Der zweite Teil, Pipes, da geht es darum, wie ich die Eingaben und die Ausgaben von Programmen umleiten kann. Da kann man eine ganze Menge lustige Sachen mit tun, wie man Ausgaben von Programmen sortieren kann, in Dateien schreiben, ähnliche Späße. Dann gibt es ein Kapitel über Rechteverwaltung, also ihr seid im ZIP nicht alleine. Wie könnt ihr da sicherstellen, dass andere Leute nicht auf eure Dateien zugreifen können? Viertes Kapitel Secure Shell, wie könnt ihr auf die Rechner im ZIP von daheim aus oder von sonst irgendeinem Rechner, der Internet hat, zugreifen? Sehr nützlich. Und das fünfte Kapitel sind dann noch so ein paar Goodies, so ein paar Kommandos, die man mal kennen kann, die extrem hilfreich sind. Abhängig davon, wie viel Zeit wir noch haben, schauen wir, wie viel von dem Kapitel wir noch machen. Ich habe gestern eine kurze Pause von 5 Minuten in der Mitte eingelegt. Also wenn wir die Zeit haben, würde ich das auch gerne wieder tun. Fand ich für beide Seiten recht angenehm. Schauen wir mal, wie dann da die Motivation ist. Gut, zum ersten Teil, zur Prozessverwaltung. Was ist so ein Prozess überhaupt? Also ein Programm, das auf der Festplatte liegt, ist erstmal ein Programm und sobald ihr das startet, läuft dieses Programm in einem Prozess. Also ein Prozess ist ein Programm, das sich momentan in Ausführung befindet. Auf so einem System können viele Prozesse gleichzeitig laufen, also es ist ein Multitasking-Betriebssystem und jeder dieser Prozesse, der da läuft, hat eine eindeutige ID, also die sogenannte Prozess-ID. Die liegt zwischen 1 und 65.536. Der erste Prozess, den man startet, bekommt die Prozess-ID 1. Ab dann wird es in der Regel einfach hochgezählt. Wenn ich jetzt ein Programm in so einem Terminal starte, dann entsteht da ein neuer Prozess, der dieses Programm ausführt. Und dieser Prozess, der läuft im Vordergrund. Das heißt, der blockiert dieses Terminal so lange, bis er fertig ist. Also, wenn ich jetzt beispielsweise CP von irgendeiner großen Datei auf einen USB-Stick mache, dann kann das eine ganze Weile dauern. USB-Sticks sind eventuell langsam. USB-Sticks oder die Datei könnte groß sein, das könnte jetzt eine 5 GB große Datei sein, die ich da auf meinen Stick kopiere. Solange passiert in diesem Terminal erstmal einfach nichts. So, jetzt kann es sein, dass ich da irgendwie 10 Minuten warte und nach 10 Minuten stelle ich fest, der USB-Stick ist in Wirklichkeit nur 4 GB groß. Dann kann ich jetzt durchaus abwarten, bis irgendwann dieses CP mir eine Fehlermeldung liefern wird. Ich kann diesen Prozess aber auch einfach direkt wieder abschließen. Also durch Drücken von so einer magischen Tastenkombination, Steuerung C, beende ich den Prozess, der momentan in meinem Terminal läuft. Also wenn ich einen Prozess starte, läuft er erstmal im Vordergrund, so lange bis er fertig ist, Ctrl-C beendet ihn mir. Dass ich Ctrl-C gedrückt habe, signalisiert mir dieses Terminal durch dieses Zirkumflex, dieses Dach-C da. Das ist einfach nur eine Ausgabe von, hey, du hast gerade eben STRG-C gedrückt. Oder allgemein irgendwie so ein Dach und dann Buchstabe bedeutet, du hast gerade eben irgendeine Tastenkombination mit STRG gedrückt. Wenn ich das tue, dann ist dieses CP abgebrochen und dann ist dieser Prozess beendet. Der läuft dann nicht mehr weiter, der ist dann gegebenenfalls auch nicht abgeschlossen, wahrscheinlich nicht abgeschlossen. Und ich kann in dieser Befehlszeile wieder normal weiterarbeiten. So, das ist nicht immer das, was ich will. Wenn ich jetzt irgendwie nur feststelle, hey, dieses CP dauert irgendwie länger, als ich will, aber ich möchte dieses Terminal weiterverwenden, dann kann ich dieses CP nicht nur beenden oder abschießen, indem ich STRG-C drücke, sondern dann kann ich es auch anhalten. Also ich mache CP, es dauert ewig. 5 Minuten später stelle ich fest, hey, das wird jetzt vermutlich auch noch länger dauern. Und mit der Tastenkombination STRG-Z kann ich den Prozess, der momentan in diesem Terminal im Vordergrund läuft, anhalten. Der ist dann noch da, der läuft aber halt einfach nicht mehr weiter. Also sein Zustand bleibt, aber er ist nicht mehr aktiv. Was gibt mir die Shell dann noch aus? Die gibt mir eine solche Zeile hier aus, auf der einmal der Befehl, den ich gerade eben unterbrochen habe, steht. Also einmal dieses CP von dieser Datei auf den USB-Stick. Und da vorne in eckigen Klammern so eine 1 und die Information stoppt. Also ich habe hier einen Prozess angehalten, stoppt, nicht beendet. Und das war dieses CP. Auch dann kann ich auf dieser Befehlszeile, die ich da gerade eben habe, einfach regulär weiterarbeiten. Der Prozess ist noch da, der tut halt im Moment einfach nichts mehr. Okay? So. Jetzt habe ich da so einen Prozess gestoppt, jetzt ist der da noch da, tut nichts mehr, auf Dauer nicht so sinnvoll, irgendwann werde ich irgendwas mit ihm machen wollen. Was kann ich tun? Ich möchte zum Beispiel diesen Prozess jetzt einfach weiterlaufen lassen. Also wie komme ich daran, dass der wieder weiterläuft? Ja, da gibt es den Befehl FG, Foreground. Das holt mir den angehaltenen Prozess wieder in den Vordergrund. Also ich habe irgendwann mal CP gestartet, dieses CP hat 10 Minuten lang gearbeitet, ich habe irgendwann Steuerung C gedrückt, dann macht es erstmal nichts mehr. Sobald ich FG eingebe, hole ich mir diesen Prozess wieder in den Vordergrund und er läuft wieder weiter. Nach 10 Minuten ist er dann irgendwann fertig und ich bekomme wieder ein Prompt hier. Das ist ein Fortschritt im Vergleich zu früher. Also wenn ich jetzt da einen Prozess anhalte, dann kann ich mehrere Prozesse gleichzeitig irgendwie in diesem Terminal haben. Es ist aber immer nur einer gleichzeitig aktiv. Also es ist noch kein wirkliches Multitasking. Was möchte ich oder was mache ich, wenn ich möchte, dass mehrere Prozesse gleichzeitig laufen? Da gibt es den Befehl BG, Background. BG holt den Prozess nicht wieder in den Vordergrund, sondern lässt ihn weiterlaufen, gibt aber dieses Terminal für die weiteren Benutzer frei. Also ich habe da CP gestartet, ich habe STRG-Z gedrückt, habe diese schöne Zeile hier bekommen, die mir sagt, hey, ich habe den Prozess angehalten. Und wenn ich jetzt BG eingebe, wird dieser Prozess im Hintergrund weiter ausgeführt. Also nach dieser Zeile hier blockiert die Shell nicht, sondern ich bekomme direkt wieder dieses Prompt. Das Copy läuft aber weiter. Also im Hintergrund kopiert das weiterhin Daten auf den USB-Stick. Irgendwann, oder genau, noch was, was euch auffallen wird, hier ist so ein kaufmännisches Und hinter dem Prozessnamen aufgetaucht. Also wenn ich da STRG-Z drücke, bekomme ich, was habe ich eingegeben, welchen Befehl habe ich da ausgeführt. Und sobald ich BG eingebe, bekomme ich diese Zeile im Wesentlichen nochmal, nur dass hier hinten so ein Und ist. Dieses Und bedeutet, dass dieser Prozess jetzt im Hintergrund läuft. Das ist natürlich relativ umständlich. Also klar, jedes Mal, wenn ich da einen Prozess im Hintergrund laufen lassen will, der länger dauert, kann ich den erstmal starten, indem ich da so ein CP eingebe, dann irgendwann STRG Z drücken und dann BG drücken und dann läuft er im Hintergrund. Man kann das auch direkt machen, und zwar indem man dieses kaufmännische Und direkt hinten an den Befehl dran schreibt. Also wenn am Ende eine Eingabe, die ich da in der Terminal gegeben habe, hinten so ein Und ist, wird dieser Befehl direkt im Hintergrund gestartet. Das bedeutet, dieses CP, das läuft jetzt. Ich bekomme aber direkt wieder einen Prompt und ich kann direkt weiter in dieser Shell normal arbeiten. Irgendwann, wenn ich da weitergearbeitet habe, wenn dieses CP mal fertig ist, bekomme ich diese Zeile hier, die sagt mir, dann der Prozess, Copy von der Datei auf den USB-Stick, ist jetzt fertig. Okay? So, jetzt bisher haben wir immer nur einen Prozessor in den Vordergrund oder in den Hintergrund geschickt. Man kann das auch mit mehreren machen. Also es kann sein, dass ich jetzt fünfmal hintereinander da so CP eingebe und jedes Mal STRG Z drücke. Dann habe ich fünf Jobs, die alle im Hintergrund laufen oder die alle angehalten sind, je nachdem, was ich so gemacht habe. Es gibt den Befehl Jobs, der zeigt mir an, was habe ich noch momentan alles für Prozesse in diesem einen Terminal laufen. Ganz wichtig, das Jobs bezieht sich nur auf die Prozesse, die in dem Terminal gestartet wurden, in dem ihr es ausführt. Also wenn ihr zwei Shells offen habt oder zwei Terminal-Emulatoren und in beiden startet ihr Hintergrundprozesse, dann zeigt Jobs jeweils nur die Prozesse an, die ihr in dem Terminal gestartet habt, in dem ihr es ausführt. Gut, da steht dann zu Beginn in so eckigen Klammern jeweils so eine Nummer. Das ist nicht die Prozess-ID des Prozesses. Die Prozess-ID ist in der Regel sehr viel größer. Also wenn ihr dann einen Prozess in der Shell startet, wird ihr nicht die Prozess-ID 1 bekommen. Diese Nummer da zu Beginn, das sind einfach durchnummeriert die Hintergrundprozesse, die ihr in dieser Shell gestartet habt. So, mit Foreground und Background haben wir gesehen, können wir Prozesse in den Vordergrund holen oder alternativ in den Hintergrund schicken, sodass sie weiterlaufen. Denen kann ich auch sagen, auf welchen dieser Prozesse es sich bezieht. Also wenn ich diesen Foreground oder diesen Background da noch den Parameter Prozent und dann eine Zahl mitgebe, dann holt er mir den Prozess mit der jeweiligen Zahl aus dieser Jobsliste in den Vordergrund bzw. schickt ihn in den Hintergrund. Ja. Für den Fall, dass ich da nichts angebe, wird der Prozess genommen, der hier dieses Plus hat. Ja. Was ist dieses Plus? Dieses Plus ist der letzte Job im Hintergrund oder der letzte Job, den ich in dieser Shell gestartet habe, den ich als letztes angefasst habe. Das Minus ist der, den ich als vorletztes angefasst habe. Also wenn ich einfach nur BG eingebe, dann wird das in der Regel den letzten Prozess, den ich gestoppt habe, weiterführen. Okay? Gut. Ich habe vorhin gesagt, wenn man da so einen Prozess gestartet hat und der läuft und läuft und läuft und ich möchte ihn irgendwann abschließen, kann ich Steuerung C drücken. Steuerung C beendet mir den Prozess, der momentan in diesem Terminal im Vordergrund läuft. Funktioniert nur für den Vordergrundprozess. Was ist jetzt, wenn ich irgendeinen von diesen Hintergrundprozessen da loswerden will? Also irgendeinen von den anderen Prozessen, die ich in diesem Terminal so gestartet habe. Da gibt es den Befehl kill. Auch kill kann ich wieder so Prozent und dann eine von diesen Nummern mitgeben. Und kill wird mir dann diesen entsprechenden Prozess hier beenden. Ja, also wenn ich sage kill Prozent 2, dann wird er mir dieses sleep 1D hier beenden. Was macht Sleep? Sleep ist ein Kommando, das einfach das angegebene Zeitintervall läuft und in der Zeit nichts tut und sich danach selbst beendet. Also das hier, Sleep 1D, bedeutet, warte mal einen Tag und beende dich dann von selbst. Ja. In dem Kontext nicht sehr sinnvoll, vor allem wenn es ein Hintergrundprozess ist, dass man daran sieht, dass hier so ein Und ist und dass der läuft, dann kann ich den mit Kill Prozess 2 beenden. So, das nächste Mal, wenn ich dann einen Befehl ausführe, sagt mir die Shell, guck mal, dein zweiter Hintergrundprozess wurde beendet. Terminated. Ja. Gut. Das Problem an der Sache ist, diese ganzen Prozessnummern oder diese ganzen Nummern, die da in der ersten Spalte von den Jobs stehen, die beziehen sich, wie ich schon gesagt habe, immer nur auf die Prozesse, die ihr in eurem aktuellen Terminal gestartet habt. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich irgendeinen Prozess abschließen möchte, den ich in einem anderen Terminal gestartet habe. Oder ich habe zum Beispiel meinen Browser gestartet, das ist ein Firefox. Der Firefox läuft total amok, weil da ein total widerliches JavaScript in der Endlosschleife gelaufen ist und ich möchte den jetzt gerne beenden. Mit Firefox werde ich in der Regel nicht über mein Terminal gestartet haben. Ja, den Firefox habe ich häufig über ein Programmstartmenü in meinem Window Manager oder sonst irgendwas gestartet. Auch dann kann man den Prozess beenden, dann bekommt man aber nicht oder dann braucht man aber nicht diesen Prozent und dann den Identifier innerhalb des Terminals, sondern stattdessen kann man kill die Prozess-ID des Prozesses mitgeben. Wie gesagt, jeder Prozess hat eine eindeutige Prozess-ID. Die muss ich natürlich erstmal rausfinden. Wie finde ich raus, was für Prozesse es auf meinem System so gibt und was für IDs die haben? Da gibt es das Programm PS. Das gibt mir Informationen über die Prozesse auf meinem System. In diesem PS kann man über 9000 verschiedene Optionen mitgeben. Die wichtigsten davon ist einmal dieser Parameter U. Der sorgt dafür, dass es relativ ausführliche Informationen über die Prozesse ausgibt und nicht nur deren Namen. Und einmal X, das zeigt auch alle Programme an, die ich nicht aus dem Terminal heraus gestartet habe. Also wenn ich X und U ausführe, bekomme ich standardmäßig alle Prozesse, die mein Benutzer gestartet hat und die auch die, die nicht an den Terminal gebunden sind. Wie sieht es dann aus? Das schaut dann so aus. Dann bekommt man hier so eine Ausgabe mit mehreren Spalten. Das Wichtigste, was uns für dieses Kill interessiert, das ist diese zweite Spalte, PID. Das ist die eindeutige Prozess-ID von diesem Prozess. Also es gibt keinen anderen Prozess auf dem System, der die gleiche PID hat. Wie gesagt, das ist so eine Zahl zwischen 1 und 65.536. Gibt noch ein paar andere spannende Sachen, zum Beispiel dieses Time. Das gibt mir Informationen darüber, wie viel CPU-Zeit dieser Prozess bereits verbraten hat. Also wenn ich so einen Prozess starte, bekommt er ja in regelmäßigen Abständen die CPU zugeteilt, darf darauf rechnen. Und dieses Time, das ist die Zeit, die der Prozess effektiv mit Rechnen verbracht hat. Also nicht wie lange der schon läuft, sondern wie lange er auch wirklich die CPU genutzt hat. Gut. So, Start ist der momentane Status des Prozesses. Das kann mir Informationen darüber geben, ob der gerade gestoppt ist oder ob der läuft oder sonstige Sachen. Oder CPU sagt mir, wie stark lastet er momentan die CPU aus. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie stark euer System ausgelastet ist oder welche Prozesse dieses System auslasten, kann man schon in dieses PS schauen, das ist aber relativ unübersichtlich. Falls ihr das dafür verwenden wollt, gibt es bessere Alternativen. Auf jedem Linux-System gibt es diesen Befehl namens top. Top zeigt einem eine Liste von allen Prozessen auf diesem System an, geordnet nach deren momentanen Systemauslastung. Gibt es überall, sieht gar nicht mal so schön aus. Moment. Also das hier wäre zum Beispiel top. Das gibt es überall, auf jedem Linux oder auf jedem Unix-System quasi. Eine schönere Alternative, die im ZIP und auch auf vielen Linux-Systemen installiert ist, ist zum Beispiel dieses Hardtop. Hardtop zeigt euch an in der bunten grafischen Übersicht, welche Prozesse ihr momentan laufen habt, wie viel CPU-Zeit ihr verbraten, wie viel Speicher ihr verwendet habt. Ist in bunt, hat fast schon Windows Task Manager neben. Okay? Gut, jetzt habe ich irgendwie dieses PS gemacht, habe herausgefunden, hey, dieser Firefox Bin, der hat die Prozess-ID 16744. Der ist jetzt vorhin Amok gelaufen und den möchte ich jetzt beenden. Wie mache ich das? Ich übergebe kill die Prozess-ID, die ich herausgefunden habe. Jetzt halt nicht mehr mit einem Prozent, das hätte sich auf die Prozesse im aktuellen Terminal bezogen, sondern einfach nur diese Zahl. Dann beendet mir kill diesen einen Prozess. Wie bei den allermeisten Unix-Befehlen, wenn der nichts ausgibt, dann ist das in der Regel ein gutes Zeichen. Dann bedeutet das, der Prozess hat dieses Signal erhalten und in der Regel ist er danach weg. Warum in der Regel? So ein Prozess hat die Möglichkeit, dieses Signal, das kill ihm schickt, abzufangen. Also er hat die Möglichkeit zu ignorieren, dass er gerade gekillt wurde. Das ist jetzt unpraktisch, vor allem wenn man da einen Prozess hat, der halt wirklich amok läuft, den man loswerden will. Und wenn der sich auch dann weigert, wenn ich dem kill geschickt habe, dann gibt es noch die ganz große Keule. Das ist, wenn ich kill diesen Parameter minus 9 mitgebe. Dieser Parameter minus 9 sorgt dafür, dass ein anderes Signal an diesen Prozess geschickt wird. Und dieses andere Signal, das kann der Prozess nicht mehr ignorieren. Also wenn ich einen Prozess mit kill minus 9 töte, dann ist der danach weg. Sofern ich die Rechte dazu habe. Da kann er sich auch nicht mehr dagegen wehren, da kann er dann auch in der Zwischenzeit nichts mehr tun. Ist mit Vorsicht zu genießen. Dadurch, dass der da nichts mehr tun kann, hat er auch nicht die Möglichkeit, irgendwie noch seinen momentanen Programmzustand, seine Datenbanken, sonst irgendwas auf die Festplatte zu schreiben. Der ist dann halt tot. Ein Beispiel von Firefox. Der wird jetzt wahrscheinlich nicht kaputt gehen, wenn der aber gerade eben lustige Dinge auf seiner Datenbank macht, in der er die Benutzerprofile speichert, kann es sein, dass die danach in einem komischen Zustand sind. Also das sollte man wirklich nur verwenden, wenn man es unbedingt braucht. Ganz wichtig, ich kann da prinzipiell jede Prozess-ID töten, also ich kann da jeder Prozess-ID ein Signal schicken, sofern ich entweder root bin oder der Prozess von mir selbst gestartet ist. Also ich kann nicht die Prozesse von einem anderen Benutzer killen. Wäre auch relativ blöd sonst. Gut. So, für diesen speziellen Use Case, ich möchte da mal den Firefox töten, gibt es auch noch einen schnelleren Weg. Also entweder ich mache da so PSXU und dann schaue ich an, was habe ich da alles so für Prozesse und dann suche ich da die Prozess-ID von dem Firefox in der zweiten Spalte raus und dann tippe ich die ab in dieses Kill rein, gibt es den Befehl kill all. Kill all übergebe ich nicht eine Prozess-ID, sondern einen Namen. Und dieses kill all, das tötet mir dann alle Prozesse, die Firefox Bin heißen in dem Fall. Wenn es mehrere gibt, dann tötet das alle davon. Ja.
Also ist es dann auch so wie dieses minus 9? Also muss das dann auch so, also killt das dann auch wirklich immer? Oder?
Nein. Also das Kill-All verhält sich genauso wie das Kill standardmäßig. Ja, also wenn du ein normales Kill machst, ist das äquivalent, wie wenn du ein Kill-All auf dem Programmnamen machst. Ja. Ansonsten kannst du dem auch die Option minus 9 mitgeben. Ja, also wenn du jetzt alle Firefox-Bin-Prozesse hart loswerden willst, kannst du auch Kill-All minus 9 machen. Da ist aber ein bisschen Vorsicht geboten. Also dieses Kill-All, das steht nicht im POSIX-Standard, an den sich diese ganzen Unix-Systeme halten. Das verhält sich auf unterschiedlichen Systemen teilweise subtil anders. Also ihr habt das Glück, inzwischen gibt es im ZIP nur noch Linux-Kisten und keine Solaris-Kisten mehr. Damals gab es in ZIP auch noch Rechner, die hatten kein Linux, sondern Solaris. Und da hat Kill All zum Beispiel alle Prozesse getötet, die man töten kann, wenn man ihnen keinen Parameter mitgegeben hat. Ja. Kann man machen, bringt je nach System lustige Ergebnisse zum Vorschein. Ja. Auf dem Linux-System könnt ihr das übrigens auch machen, so als Randnotiz. Wenn ihr der Prozess-ID minus 1 ein Signal schickt, dann schickt ihr dieses Signal allen Prozessen, denen ihr es dürft. Wer es als Root macht, sind das fast alle. Gut. Fragen dazu? Gut. Dann Pipes. Was ist so eine Pipe? Eine Pipe ist eine Röhre. Wenn ihr in der richtigen Vorlesung sitzt, dann nennt der Dozent die auch so. Also in Systemprogrammierung redet Wash teilweise auch von Röhren oder Buchen. Und von Named Pipes, benannten Röhren oder in Nichtspässen. Was macht so ein Pipe? Man macht genau das, was ein Rohr tut. Es leitet einen Strom um an eine andere Stelle. Was für einen Strom? In dem Fall die Eingabe oder die Ausgabe von so einem Programm. Das sind Datenströme. Also wenn ihr einen Prozess in eurem Terminal startet, dann hat der mehrere Eingabe- und Ausgabeströme. In jedem Fall ist das die Standardeingabe. Ja. Über die Standardeingabe, Standard In, bekommt der Prozess alles, was ihr so über die Tastatur eintippt. Also wenn ihr einen Prozess in der Shell startet und dann auf der Tastatur rumtippt, dann bekommt der Prozess alles, was ihr auf der Tastatur tippt, über Standard In. Kann den da lesen. Alles, was der Prozess ausgibt, fast alles, landet auf dem Datenstrom Standard Out. Standard Out wird standardmäßig auf dem Terminal wieder dargestellt. Das ist nicht alles. Es gibt noch was Drittes, das ist sehr wichtig, wird aber gern unter den Tisch fallen gelassen. Das ist Standard Error. Das ist die Fehlerausgabe. Auf Standard Error landen, wenn der Programmierer das Programm ordentlich geschrieben hat, alle Fehlermeldungen, die das Programm so ausgegeben hat. Also auf Standard Out landet das, was das Programm halt im Namen seiner regulären Operation so ausgeben soll. Und auf Standard Error landen die Fehlermeldungen. Warum dieser Unterschied ganz wichtig ist und warum ihr, wenn ihr Programme schreibt, auch darauf achten solltet, dass ihr die unterscheidet, das sehen wir gleich. So, was möchte ich jetzt machen? Ich habe gesagt, mit Pipes kann ich diese Datenströme umleiten. Ich kann zum Beispiel die Ausgabe von einem Prozess in eine Datei umleiten. Also dieser Prozess, ls, hat die Eingabe, hat die Ausgabe, hat die Fehlerausgabe. Und ich kann jetzt selektiv sagen, die Fehlerausgaben von diesem Prozess sollen in eine Datei umgeleitet werden. Wie mache ich das? Dafür gibt es diese spitze Klammer zu. Also wenn ich spitze Klammer zu und dann irgendeine Datei oder irgendeinen Dateinamen an einen Befehl anhänge, dann leite ich die Ausgaben von diesem Befehl in eine Datei um. Wohlgemerkt, nicht die Fehlerausgaben. Standard Error landet trotzdem noch auf meinem Terminal. Das ist auch gut so. Also dann merke ich, wenn da was schief geht. So, Beispiel, ich mache ls und ich mache ls mit dieser Spitzenklammer zu und leite die Ausgabe in eine Liste mit Dateien.txt um. Dann wird die Liste der Dateien im momentanen Verzeichnis in die Datei Liste mit Dateien geschrieben. Vorsicht, wenn ich so mit einer Spitzenklammer Dateien umleite oder Ausgabeströme umleite, dann überschreibe ich die Datei, die ich da angegeben habe. Also wenn die vorher schon da war, dann hat die danach einen neuen Inhalt. Wenn die vorher noch nicht da war, dann wird sie angelegt. So, das ist nicht immer das, was ich machen möchte. Manchmal möchte ich auch noch den Inhalt an eine Datei anhängen. Dann verwende ich nicht eine, sondern zwei von diesen Spitzenklammern. Also mit einer leite ich den Inhalt in eine Datei um und überschreibe sie. Mit zwei leite ich den Inhalt um und hänge das Ganze hinten an die Datei an. So, als Beispiel, ich möchte eine Liste aller Dateien, die in zwei verschiedenen Verzeichnissen drin sind. Einmal aus Bilder und einmal aus Urlaubsbilder. ls Bilder zeigt mir alle Dateien in dem Ordner Bilder an. ls Urlaubsbilder zeigt mir alle Dateien im Ordner Urlaubsbilder an. Das erste leite ich in diese Datei um, überschreibe sie dabei und beim zweiten Befehl hänge ich das Ganze hinten an. Danach habe ich die Liste mit den Dateien aus diesen beiden Verzeichnissen in der Dateiliste mit Dateien. Okay? So, das kann ich nicht nur für die Eingabe machen, nicht nur für die Ausgabe machen, das kann ich auch für die Standardeingabe machen. Also ich kann einem Programm auch sagen, anstatt jetzt von der Standardeingabe Eingaben entgegenzunehmen, soll es bitte den Inhalt einer Datei lesen. Das funktioniert wenig intuitiv, sehr intuitiv, genau mit dem anderen Symbol, also mit der Spitzenklammer auf. Also das hier ist so ein Pfeil oder ein Trichter, der zeigt in Richtung des Programms, des Befehls, wo ich die Eingaben reinstecke, die spitze Klammer zu, ist ein Trichter, der die Ausgabe des Programms in der Datei schiebt. Ja, funktioniert vollkommen analog. Ich habe einen Befehl, ich habe diese spitze Klammer auf, Dateiname, das bedeutet, dieser Befehl bekommt den Inhalt dieser Datei als Eingabe zur Verfügung gestellt. Die Ausgabe auf dem Terminal ist davon nicht beeinträchtigt. So. Warum ist das Ganze jetzt toll? Es gibt diverse Befehle, die ich mir so oder die hilfreich sind, um Dinge mit Dateien zu machen. Zum Beispiel der Befehl sort. Sort übergebe ich eine Liste von Zeilen und der sortiert sie mir. Alphabetisch, numerisch, je nachdem, was man so von ihm will. Standardmäßig sortiert Sort die Zeilen, die er auf der Standardeingabe einliest. Ja. Kann ich jetzt Sort ausführen? Wenn ich da die Liste mit allen Dateien in diversen Unterverzeichnissen sortiert haben will, kann ich die einerseits manuell abtippen oder ich kann diese Liste mit Dateien, die ich vorhin angelegt habe, in dieses Sort reinpacken. Was passiert dann? Ich habe diese Datei, Liste mit Dateien, schiebe die in das Sort rein, das sortiert sie mir und ich bekomme die Ausgabe auf meinem Terminal. Das ist dann eine sortierte Liste mit den Dateien. Ja. Gut, das kann man natürlich beides kombinieren. Also ich kann sowohl die Eingabe als auch die Ausgabe von einem Prozess umleiten, indem ich einfach beide von diesen Spitzenklammern verwende. Ja, die spitze Klammer auf, um die Eingabe einzulesen und die spitze Klammer zu, um die Ausgabe auszugeben. Also ich kann dieses Sort aufrufen und ihm sagen, er soll mir diese Liste.txt sortieren und die Ausgabe in die Ausgabe.txt schreiben. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, da als Eingabedatei und als Ausgabedatei denselben Dateinamen hinzuschreiben. Das tut auch was. Das gibt auch keine Fehlermeldung. Es macht aber in der Regel nicht das, was man will. Was es tut, das hängt vom System ab. So, auf einem Linux werdet ihr danach in der Regel eine leere Ausgabedatei haben. Und eine leere Eingabedatei, logischerweise. Ja. Wenn ihr auf einem anderen System seid, habt ihr danach vielleicht alle Zeilen zweimal in der Datei drin. Oder sonstige Späße. Also nicht machen. Eingabe und Ausgabe sollten unterschiedliche Dateinamen sein. Alles klar? Wenig Fragen heute. So. Man kann jetzt über Dateien so Ausgaben von Prozessen rausschreiben und in den anderen Prozess wieder reinlesen. Das ist praktisch, ist aber auf Dauer nervig, wenn man jetzt mehrere Programme hintereinander ausführen möchte, dann möchte man nicht immer den Umweg über eine Datei gehen. Ja. Auch das kann man tun. Man kann die Ausgabe von einem Prozess, zum Beispiel von dem LS, direkt als Eingabe für einen anderen Prozess, zum Beispiel Sort, verwenden. Dafür gibt es dieses Symbol. Das ist einfach ein senkrechter Strich. Das ist das Symbol, das in Unix-Jargon den Namen Pipe hat. Ja, also mit einer Pipe kann ich die Ausgaben von einem Befehl als Eingabe für einen anderen Befehl verwenden. Wichtig, in jedem Fall ist Standard Error, die Fehlerausgabe, auf dem Terminal ausgegeben. Das ist auch sinnvoll. Also wenn dieses LS jetzt eine Fehlermeldung liefert, dann möchte ich diese Fehlermeldung wahrscheinlich nicht mit sortieren. Ja. Wenn ich das da eingebe, dann möchte ich, dass ich Dateinamen sortiere, die aus dem LS rausfallen. Und nicht die Fehlermeldung, das Verzeichnis existiert gar nicht. Also, Möglichkeit 1, ich kann das Ganze über eine Zwischendatei machen. Ich kann erst das LS machen, schreibe das Ganze in eine Liste mit Dateien und mache danach das Sort von dieser Datei. Oder, schöner, ich verwende diese Pipe. Zwei Befehle, einmal das LS auf Bilder und Urlaubsbilder, Pipe Sort. Bedeutet, gib mir eine Liste von allen Dateien in den Ordnern Bilder und Urlaubsbilder und sortiere sie mir. Ja. Genau, also du kannst hier hinten eine spitze Klammer zu, Datei machen, dann landet das Ergebnis wieder in der Datei. Du kannst auch ganz zu Beginn noch irgendwie einen Befehl haben, also wenn das jetzt kein ls wäre, kannst du da einen Befehl haben, der aus einer Datei einliest und dann die Ausgabe durchpacken. Also das kann man beliebig kombinieren. Sonst Fragen? So. Das kann man natürlich nicht nur einmal machen, das kann man beliebig weiter erweitern. Also ich kann da beliebig viele Prozesse hintereinander pipen. Jeder Prozess macht dann was auf seinem Eingabedatenstrom, sortiert den, filtert Dinge raus, macht sonst irgendwas. Ja. Zum Beispiel, ich mache ls, das gibt mir eine Liste von allen Dateinamen und ich möchte jetzt nur die haben, die Peter im Namen haben, weil ich diese Liste von Dateien nach Bildern von Peter durchsuchen will. Danach möchte ich sortieren. So, um jetzt zu filtern, nur nach den Dateien, die Peter im Namen haben, gibt es den Befehl grep. Kann ich drei Befehle hintereinander verwenden. ls zeigt mir den Verzeichnisinhalt an, liefert aus der Ausgabe den Inhalt. grep bekommt auf der Eingabe eine Liste, filtert in dem Fall nach Peter, gibt das Ganze aus und sortiert das Ganze. Das sieht dann halt so aus. ls Bilder gibt mir den Inhalt des Verzeichnisses Bilder. grep Peter gibt mir alle Dateien, die Peter im Namen haben. pipe sort sortiert das Ganze. Und dann bekomme ich alle Dateien, die Peter im Namen haben und im Ordner Bilder liegen, alphabetisch sortiert. Auch hier, die Fehlerausgabe von allen drei Programmen geht immer noch direkt aufs Terminal. Also die wird von diesem ganzen Gepipe nicht betroffen. Okay. So. Fragen dazu? Gut. So, ich habe vorhin schon gesagt, ihr seid im ZIP-Pool, ihr habt da Dateien. Ihr seid da aber nicht die Einzigen. Also der ZIP-Pool der Informatik, der hat über 9000 Nutzer, könnte vielleicht sogar knapp hinhauen. Ihr wollt nicht, dass jeder Benutzer, der in diesem ZIP-Pool einen Login hat, eure privaten Dateien lesen kann. Wenn ihr eure AOD-Abgaben macht und die in eurem Home-Verzeichnis liegen, wollt ihr nicht, dass alle eure Kommilitonen eure AOD-Abgaben lesen. Weil dann gibt es welche, die sind zu faul und machen sie nicht selber und geben dann eure ab und dann haben alle null Punkte. Nicht schön. Ja. Es kann sein, dass ihr eure Urlaubsbilder da ablegt und ihr wollt nicht, dass jeder die lesen kann. Ja. Oder anders gesehen, ihr seid der Administrator des ZIP-Pools, ihr habt da über 9000 User. Ihr wollt nicht, dass die ganzen User euch diesen ZIP-Pool verändern und da Software installieren oder die Konfigurationsdateien verändern oder sonstige Sachen machen. Was ist die Lösung? Es gibt da Dateiberechtigungen. Die gibt es unter einem Windows, die gibt es unter einem Linux-System. Sehen bei beiden ein bisschen anders aus. Ja, oder nein, keine Frage, Flasche. Ihr könnt zu jeder Datei Berechtigungen vergeben. Und diese Berechtigungen werden vom Betriebssystem kontrolliert. Also nur wenn wer entsprechende Rechte auf eine Datei hat, darf dann auch wirklich auf sie zugreifen. Wie dieses Berechtigungssystem unter Linux aussieht, das sehen wir jetzt. Also, es gibt unter Linux und unter Unix das Konzept von Gruppen. Jeder Benutzer ist in mindestens einer Gruppe. Wenn ihr im ZIP-Pool seid, werdet ihr feststellen, ihr seid auf jeden Fall in der Gruppe IMMD-Stutt. Das hat vor allem historische Gründe. Also das IMMD, das ist das Institut für mathematische Maschinen- und Datenverarbeitung gewesen. Das ist gibt es nicht mehr, seit ich an der Uni bin. Das gibt es auch schon deutlich länger nicht mehr. Das war damals, als es den ersten Informatiklehrstuhl gab, da gab es das noch, als die Informatik sich gerade eben von der Mathematik losgetrennt hat. Da gab es noch das IMMD. Das hat historische Gründe, es heißt halt immer noch Studenten des IMMD. Das sind jetzt halt heute Studenten der Informatik. So. Jeder Benutzer ist in mindestens einer dieser Gruppen. Man kann aber auch Mitglied in mehr als einer Gruppe sein. Also prinzipiell in beliebig vielen. So. Und für jedes Objekt, das ich jetzt im Dateisystem habe, das kann eine Datei sein, das kann ein Verzeichnis sein, das kann sonst irgendwas sein, kann ich Rechte für drei Klassen von Benutzern da abspeichern. Einmal hat jede Datei einen Inhaber. Wenn ihr die Datei anlegt, dann seid das erstmal ihr. Ich kann vermerken, welche Rechte hat der Inhaber auf der Datei oder auf diesem Verzeichnis. Also was darf der damit tun? Dann hat jede Gruppe hat jedes Objekt eine Gruppe, die diesem Objekt zugeordnet ist. Genau eine. Da kann ich vermerken, welche Rechte hat die Gruppe auf diesem Objekt. Und dann gibt es noch Others, welche Rechte haben alle anderen darauf. So, wie sehe ich jetzt, welche Rechte ich auf einer Datei oder einem Verzeichnis habe? Ihr habt vorhin gesehen, mit ls zeigt man sich an, was habe ich alles für Objekte hier in meinem Dateisystem. Mit ls-l, also mit dieser Option -l, bekomme ich ausführliche Informationen über den Inhalt dieses Verzeichnisses. So, die erste Spalte hier, das sind die Rechte, die auf dieser Datei vergeben sind. Wie man das interpretiert, sehen wir gleich. So, was das zweite hier ist, das seht ihr im zweiten Semester in Systemprogrammierung. Das ist erstmal nicht so spannend. Das dritte, das ist der Eigentümer der Datei, in der Regel der sie angelegt hat. Und das vierte, das ist die diesem Objekt zugeordnete Gruppe. So, das hier ist die Größe in Byte und das hier ist das Datum, an dem dieses Objekt das letzte Mal verändert wurde. So, für uns spannend, wir brauchen einmal die Berechtigung hier und wir brauchen den Inhaber und die Gruppe dieser Datei. Weil darauf sind die Berechtigungen aufgebaut. So, wie interpretiere ich das? Hier oben, da stehen diverse Zeichen, ein paar Strichen dazwischen. Das erste Zeichen, das gibt den Typ von diesem Objekt an. Wenn da ein Minus steht, dann ist das eine ganz normale Datei. Wenn da ein D steht, dann ist das ein Verzeichnis. Ich sehe in der Shell nicht immer, was ich jetzt da überhaupt vor mir habe. Dieses ls-l zeigt mir das deshalb in der ersten Spalte da an. Dann sind da noch 9 Zeichen übrig, so rw-, r-, r-. Das sind die Rechte für diese 3 Klassen von Benutzern. Für die Benutzer, für die Gruppen, für alle anderen. Und zwar jeweils 3 Stück für jede von diesen 3 Klassen. Die ersten 3 Zeichen, also in dem Fall hier rwx, zeigen die Rechte für den Owner, für den User, dem die Datei gehört. Die zweiten 3 Zeichen, in dem Fall r-x, sind die Rechte, die die Gruppe auf dieser Datei hat oder auf diesem Objekt. Und die letzten 3 sind die Rechte, die alle anderen darauf haben. Okay? So, was bedeutet das? Also was bedeutet dieses rwx hier? Man kann für jede dieser 3 Klassen 3 verschiedene Berechtigungen vergeben. Einmal r für man darf die Datei lesen, readable. W für ich darf die Datei schreiben, writable. Und x für ich darf die Datei ausführen, executable. Also ich kann für jede dieser 3 Klassen, für den Benutzer, für die zugeordnete Gruppe und für alle anderen vergeben, welche von diesen 3 Berechtigungen treffen dazu. Nein. Also das gibt's. Du kannst es da setzen. Auf einer Textdatei ist ausführbar nicht sinnvoll. Ja, hätten wir auch gleich noch gesehen. Also du möchtest Textdateien in der Regel nicht als ausführbar deklarieren. Also das Betrieb oder diese Rechteverwaltung, die kümmert sich erstmal auch noch nicht darum, um was für ein Objekt das sich da handelt. Ja, also dem ist es egal, ob das jetzt eine Textdatei oder ein Verzeichnis oder ein Programm ist. Du kannst in jedem Fall diese 3 Berechtigungen da vergeben. Die haben halt nur, je nachdem, was du da vor dir hast, eventuell unterschiedliche Semantik. Das sehen wir aber gleich. Da wäre ich noch dazu gekommen. Gut, also logisch, wenn ich Rechte für eine Gruppe, also wenn ich Rechte für die Gruppe vergebe, die dieser Datei zugeordnet ist, dann bezieht sich das auf alle Benutzer, die in dieser Gruppe drin sind. Ich habe vorhin ja gesagt, ein Benutzer kann in mehreren Gruppen sein. Die Rechte, die in diesem zweiten Block hier stehen, das sind die Rechte, die ich allen Benutzern der Gruppe, die der Datei zugeordnet ist, gebe. Also in dem Fall, alle Benutzer, die in der Gruppe IMMD stutzen, also die Informatik studieren, dürfen dieses Programm lesen und ausführen. Alle, die weder der Inhaber sind, erste Spalte, noch in der Gruppe IMMD stutzen, dürfen damit gar nichts tun. So. Wie kann ich diese Rechte ändern? Ändern kann ich sie mit dem Befehl changemod. Mit changemod kann ich die Berechtigung auf eine Datei ändern. Wer darf das? Das darf entweder der Inhaber, immer, also wenn mir eine Datei gehört, darf ich immer deren Berechtigungen ändern. Ich darf sie auch so setzen, dass ich selbst keine Rechte habe. Also ich darf die auch so setzen, dass ich die Datei selbst weder lesen noch schreiben noch ausführen kann, obwohl sie mir gehört. Kann ich damit nicht mehr viel machen. Wenn ich Inhaber bin, darf ich sie aber jederzeit wieder zurückändern. Und Root darf die Berechtigung auf allen Dateien nehmen. Klar. So, diesen ChangeMod, dem übergebe ich einmal, welche Dateiberechtigungen möchte ich auf diesem Objekt jetzt setzen. Wie das aufgebaut ist, sehen wir gleich. Und auf was möchte ich die ändern? Also auf eine Datei, auf ein Verzeichnis. Ich kann das Ganze auch rekursiv machen mit diesem Parameter minus groß R. Setze ich die Berechtigung auf dem Objekt und falls es ein Verzeichnis ist, auf allen Unterverzeichnissen und allen Dateien in allen Unterverzeichnissen rekursiv weiter. So, wie konstruiert sich dieses Mode-Argument? Das besteht aus drei Gruppen. Einmal, für wen möchte ich jetzt überhaupt Berechtigungen setzen? Also chmod g bedeutet, ich setze die Rechte für die Gruppe. Ich kann da auch ein U schreiben oder ein O oder ein A. Dann setze ich die Berechtigung für den Benutzer oder für alle anderen. Oder mit A, ich ändere die Berechtigung für alle dieser drei Klassen. Der zweite Teil, was möchte ich tun? Entweder ich kann die Rechte auf eine bestimmte Kombination setzen. Oder ich kann Rechte dazu nehmen oder Rechte wegnehmen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte dem Benutzer zusätzlich das Leserecht geben, das Schreibrecht und das Ausführbarrecht, das fasse ich nicht an. Und logischerweise das dritte, welche Rechte verändere ich überhaupt? R für Lesen, W für Schreiben, X für Ausführen, das haben wir gerade gesehen. Wie sieht das dann im Endeffekt aus? Also chmod g plus rx gibt der Gruppe zusätzlich Rechte geben, read und Execute-Rechte. Wenn die Gruppe vorher bereits Schreibrechte hatte, dann bleiben die. Wenn sie keine hatte, dann bleiben die auch. Das wird halt nicht angefasst. Okay? So, ein paar Beispiele. chmod u plus r gibt dem Benutzer, dem die Datei gehört, zusätzlich Leserechte. chmod go minus rwx, was macht das? Das verändert die Rechte von der Gruppe und von allen anderen auf, hey, entzieh mal, read und write und execute. Also nimm der Gruppe und allen anderen alle Rechte. A plus rx verändert von allen dieser drei Klassen, also sowohl vom Inhaber als auch von der Gruppe, als auch von allen anderen die Rechte, indem es da Lese- und Ausführbarkeitsrechte dazu nimmt. Und ich kann das auch beliebig kombinieren, also ich kann beliebig viele davon gleichzeitig machen. Ich kann die Rechte von dem Benutzer setzen. U ist gleich rwx und mit Komma getrennt, Gruppe ist gleich rx, U ist gleich leer. In dem Fall setze ich alle Berechtigungen, die ich auf dieser Datei vergeben kann. Und zwar, der Benutzer darf alles, die Gruppe darf lesen und ausführen, alle anderen dürfen gar nichts. Das ist einigermaßen herrlich unübersichtlich, finde ich persönlich. Und zumindest sowas würde auch niemand in seine Shell reinschreiben. Warum? Das geht schöner. Also statt dieser symbolischen Notation, in der man für jede dieser drei Klassen da dazu schreibt, darf er jetzt lesen, schreiben oder ausführen, gibt es auch eine mögliche Darstellung als drei Dezimalzahlen. Also ich kann dann diese Rechte, die ich hier vergebe, nehmen und darstellen als 750. Jede dieser Dezimalzahlen steht dann für die Rechte von einer dieser drei Klassen. Also die Dezimalzahl 7 steht für die Rechte, die der Eigentümer auf dieser Datei oder diesem Objekt hat. Die Dezimalzahl 5 steht für die Rechte, die die Gruppe darauf hat. Und die Dezimalzahl 0 steht für alle anderen. Wie berechnet sich das? Diese 7 ist eine Summe aus drei Zahlen oder bis zu drei Zahlen. Und zwar einmal, wenn ich Leserechte auf dieser Datei vergeben will, dann addiere ich 4 drauf. Wenn ich Schreibrechte auf dieser Datei vergeben will, addiere ich 2 drauf. Und wenn ich Execute-Rechte vergeben will, addiere ich 1 drauf. Das bedeutet, jede Zahl zwischen 0 und 7 gibt mir eindeutig an, was für Rechte diese Klasse auf dieser Datei hat. Also jede Zahl zwischen 0 und 7 ist eine eindeutige Summe aus 1, 2 und 4. So, 750 bedeutet in dem Fall, ich habe Read- und Execute-Rechte. Weil Read ist 4, Execute ist 1, die Summe aus 4 und 1 ist 5. Also in dem Fall hat die Gruppe Read-Rechte und Execute-Rechte. Und 0 bedeutet, ich darf gar nichts. Also dieses ChangeMod 750 hier, das geht der Presenter nicht, ist äquivalent zu diesem ChangeMod U ist gleich RWX, G ist gleich RX, O ist gleich. Also das macht genau dasselbe. Ja.
Noch eine Frage zu der Folie gerade eben.
Also ja. Okay, also ich persönlich finde es am intuitivsten, wenn man nicht so sehr über Binär und Oktal denkt, sondern wenn man einfach diese Zahl hier als Summe von 4 Zahlen, wovon jede davon für eine von den Berechtigungen steht, sieht. Kannst du schon machen, also du kannst das hier halt, oder du kannst das hier als Binärzahl sehen. Ja. Für den Fall, dass Execute-Rechte gesetzt sind, ist das niederwertigste Bit oder die niederwertigste Zahl 1. Für den Fall, dass Write-Rechte gesetzt sind, ist die zweite Zahl 1. Für den Fall, dass Read-Rechte gesetzt sind, ist die dritte 1. Das kannst du dann umrechnen in eine Dezimalzahl und dann kommt da 7 raus. Ja. Ja, wie rechnest du das jetzt um? Du machst halt, addierst da halt die Wertigkeiten der Ziffern auf. Oder, ja, richtig wäre eigentlich, das hier unten, das ist die Oktaldarstellung von dieser Binärzahl. Ja? Ich persönlich finde es intuitiver, da einfach jede Ziffer für sich zu betrachten, weil dann geht es noch. Okay? Also, hier oben RWX, RX und gar nichts. Das ist genau das, was wir hier hatten. RWX, RX und gar nichts für Benutzergruppe andere. Kann ich umrechnen zur 750. Funktioniert auch für alle anderen Rechtekombinationen. Wenn ich nur Execute-Rechte habe, dann habe ich eine 1 für die entsprechende Klasse. Wenn ich nur Leserechte habe, habe ich eine 4. Wenn ich nur Schreibrechte habe, habe ich eine 2. 6 wäre dann zum Beispiel 4 plus 2, also Schreiben plus Lesen, aber nicht ausführen. Okay? Gut. Habe vorhin bereits gesagt, ich kann auf.
Ja. Ich habe noch eine Frage zu den Gruppen. Woher weiß ich denn, wer in dieser Gruppe ist? Wie kann ich festlegen, wer in dieser Gruppe ist?
Die Berechtigung, also die Zuordnung, welcher Benutzer in welcher Gruppe ist, kann nur der Systemadministrator. Also es kann nur Root tun.
Das heißt, für uns gibt es letztendlich nicht eine Gruppe mit dem.
Es gibt eventuell auch noch mehr Gruppen. Also es kann sein, dass alle Teilnehmer einer Lehrveranstaltung in eine Gruppe gesteckt werden. Es kann sein, dass alle Tutoren einer Lehrveranstaltung in eine Gruppe gesteckt sind. Dann kann man auf den Lehrmaterialien für diese Veranstaltung halt die Rechte für die Gruppe entsprechend setzen. Ihr könnt aber keine Gruppen anlegen. Ihr könnt auch keine Gruppenmitgliedschaften ändern.
Okay, also wo sehe ich, in welchen Gruppen ich bin?
Groups. Enter. Oder Group, bin ich mir gerade nicht sicher.
Ja.
Probier eins von beiden aus. Der zeigt dir an, in welchen Gruppen du alles bist.
Und wie sind da standardmäßig die Rechte?
Von was?
Wenn ich jetzt eine Datei
anlege? Gute Frage. Die Antwort ist relativ kompliziert. Das hängt auch vom System ab. Für den ZIP ist die einfache Antwort, die werden von dem Verzeichnis, in dem du die Datei anlegst, geerbt. Exklusive dem Execute-Recht für den Fall, dass du halt eine Textdatei anlegst, weil die gibt auf Textdateien wenig Sinn. Ist ein Tick komplizierter, es gibt auch noch so Späße, nennt sich UMask und sonstige Sachen, aber das ist die einfache Antwort reicht für uns. Also ja, du hast da definitiv einen Punkt von diesem Gruppenkonzept genannt, das ist gar nicht mal so praktisch. Wenn ihr normaler Nutzer seid, habt ihr keine Möglichkeit, da Gruppen zu verändern. Ihr könnt Berechtigungen für diese Gruppe ändern, aber mehr auch nicht. Genau. Ich habe vorhin bereits gesagt, so, man kann auf jedem Objekt im Dateisystem Rechte vergeben. Ja, vollkommen egal, ob das jetzt ein Verzeichnis ist oder eine ausführbare Datei oder eine Textdatei, da interessiert sich das Dateisystem erstmal nicht. Ich habe auf jedem diese 9 Flags, RWX, ja, und so weiter. So, jetzt mache ich rekursiv ChangeMod A plus Rx auf diesem Verzeichnis. Also ich gebe rekursiv allen Leuten auf diesem Verzeichnis Read- und Execute-Rechte. Und in allen Unterverzeichnissen. Und in allen Dateien in allen Unterverzeichnissen. Was passiert jetzt? In diesem Verzeichnis habe ich dem Dokument Execute-Rechte gegeben. Ist ja auch klar. Ich habe hier rekursiv A plus Rx, also gebe allen Leuten Read- und Execute-Rechte auf dem Verzeichnis ausgeführt. Execute-Rechte auf Dateien, die keine Programmdateien sind, sind nicht so sinnvoll. Möchte ich eigentlich nicht haben. Was ist die Lösung? Ich kann statt diesem kleinen x ein großes x nehmen. Dieses große x, das ist so ein Spezialfall. Das setzt das Execute-Recht nur auf Dateien oder nur auf Objekten, bei denen schon irgendeine von diesen drei Klassen Execute-Rechte hat. Also dieser Ordner, der hatte vorher Execute für alle anderen, für den User. Jetzt führe ich rekursiv dieses ChangeMod aus und danach hat dieser Ordner Read und Execute für alle. Dieses Dokument hier hatte vorher kein Execute für irgendjemanden, also da war nirgendwo dieses Execute-Recht dabei, dann hat er es danach auch nicht. Ja.
Was ist genau das Execute-Recht bei Verzeichnissen? Was kann man damit dann machen?
Kommt gleich.
Ach so.
Aber ja. Kein Stress. Okay. Gut. Die Folie hier ist ein bisschen outdated. Früher war es so, dass wenn ihr einen Benutzer in ZIP angelegt habt, dass dieses Home-Verzeichnis des Benutzers dann standardmäßig sperrangelweit offen war. Dann hatten alle Leute auf diesem Home-Verzeichnis Read- und Execute-Rechte. Und da die Berechtigungen zum Teil vererbt werden, hatten auch alle Dateien, die ihr in diesem Home-Verzeichnis anlegt, für alle Leute Read- und Execute-Rechte. Das bedeutet, alle Leute, die einen Zugang in ZIP hatten, Group Others, hatten alle Rechte auf allem, oder hatten Lese- und Schreibrechte auf allem, was in eurem Home-Verzeichnis lag. Bis auf ein paar Ausnahmen mit wichtigen Konfigurationsdateien. Das ist nicht cool, das bedeutet, jeder kann lesen, was da drin ist, das bedeutet, jeder kann eure AOD-Abgaben klauen. Die Lösung ist, ihr könnt ein ChangeMod 7.0.0 machen. Ja. Das bedeutet, setzt die Rechte für mich auf, ich darf lesen, schreiben und ausführen. Und für alle anderen auf, sie dürfen gar nichts, und zwar auf meinem Home-Verzeichnis. Die Tilde ist mein Home. Inzwischen haben viele neu angelegte Benutzer standardmäßig richtig gesetzte Rechte, also richtig im Sinne von 7.0.0, aber noch nicht alle. Also überprüft mal, ob euer Home wirklich sinnvolle Rechte hat. Wundert euch nicht, wenn es das hat, repariert es, wenn dem nicht so ist. Okay? So. Jetzt kann ich da schön Berechtigungen vergeben, bringt mir noch nicht so viel, wenn ich nicht festlegen kann, welche Gruppe oder welcher User das hat. Ich kann auf einer Datei oder einem Verzeichnis oder jedem anderen Objekt diesen Benutzer auch festlegen und dafür gibt es den Befehl ChangeOwn, Change Ownership. Mit chown ändere ich den Benutzer, dem diese Datei gehört oder dieses Verzeichnis. Auch da, genauso wie ChangeMod, ich kann das rekursiv machen, minus groß R. Aber, ganz wichtig, das darf nur Root machen. Also, ich darf nicht, wenn mir eine Datei gehört, jemand anderem diese Datei schenken. Warum? Oder warum würde das zum Beispiel in ZIP kaputt gehen? In ZIP, da gibt es so ein Quota. Jeder Benutzer darf nur 400 Megabyte, glaube ich, momentan benutzen. Danach könnt ihr keine neuen Dateien mehr anlegen. Wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, den Inhaber einer Datei zu ändern, dann könntet ihr alle großen Dateien, die momentan so in eurem Home liegen, irgendeiner anderen Person schenken, die ihr nicht mögt und die Berechtigung für euch vorher passend drauf setzen. Dann ist sein Quota voll und ihr habt wieder Platz. Blöd. Ja. Gibt auch andere Gründe, warum man das nicht haben will, aber das wäre zum Beispiel so ein Fall im ZIP. Also den Inhaber einer Datei ändern darf wirklich nur Root. Dürft ihr auch nicht, wenn euch die Datei gehört. Analog, ich kann auch die Rechte auf einer Gruppe ändern. Also Change Group ändert die Eigentümergruppe von dieser Datei. Bedient sich sonst vollkommen analog wie Change Own. Ich gebe dem halt eine Gruppe statt einem Login und kann dann rekursiv alle Dinge ändern. So, du hast vorhin bereits gefragt gehabt, wie sieht denn das aus mit oder woher weiß ich, in welchen Gruppen jemand ist und wie kann ich jetzt einer bestimmten Gruppe von Leuten Zugriff geben? Da ihr als Benutzer keine Gruppen anlegen könnt und auch keine Benutzer in Gruppen dazunehmen könnt, hilft euch das gegebenenfalls mal nicht so viel, dieses rechte Konzept. Es geht deutlich mächtiger. Es gibt etwas, das nennt sich POSIX Access Control Lists, ACLs. Mit denen kann man sehr viel feingranularer, sehr viel komplexere Berechtigungen vergeben. Da gibt es diesen wunderschönen Befehl hier, setfacl, setFile Access Control Lists, oder getfacl, getFile Access Control Lists, mit denen ihr ACLs setzen oder auslesen könnt. Ja. Und wenn ihr das tut, dann seht ihr hier hinten in diesem LS noch so ein Plus. Das sagt etwas darüber aus, das sagt euch, da gibt es noch zusätzliche Berechtigungen. Das hat eine eigentlich relativ logische, aber nicht ganz intuitive Syntax. Deshalb lest es in der Manpage von getfacl nach, wenn ihr es mal brauchen solltet. Oder verwendet einen grafischen Dateimanager, wie zum Beispiel Nautilus. Die können in der Regel auch, dass man Benutzernamen angibt und dann die Berechtigung einfach klickt. Gut. Jetzt habe ich eine Sache irgendwo übersprungen gehabt. Genau. Das hier hatte ich vorhin übersprungen gehabt. Sorry. Du hattest gefragt, was bedeutet dieses Execute überhaupt auf Verzeichnissen? Ja. Execute auf Verzeichnissen bedeutet, ich kann in dieses Verzeichnis reingehen. Also auf einem Verzeichnis ist irgendwie dieses RWX, also dieses Lesen, Schreiben, Ausführen, nicht so sinnvoll, zumindest erstmal intuitiv. Was ist die Semantik von Read, Write, Execute auf einem Verzeichnis? Wenn ich Read-Rechte auf einem Verzeichnis habe, darf ich den Inhalt eines Verzeichnisses anzeigen. Read. Wenn ich Schreibrechte auf einem Verzeichnis habe, dann darf ich Dateien in diesem Verzeichnis anlegen oder löschen. Und wenn ich Execute-Rechte auf diesem Verzeichnis habe, dann darf ich ein CD in dieses Verzeichnis reinmachen. Also, wenn ich auf einem Verzeichnis nur Leserechte habe, aber keine Schreibrechte und keine Ausführenrechte, dann kann ich mir anzeigen, was liegt in diesem Verzeichnis drin. Ich kann aber keine Dateien, die in diesem Verzeichnis liegen, anschauen. Ich kann nur deren Dateinamen sehen. Warum? Um auf eine Datei in einem Verzeichnis zuzugreifen, muss ich Ausführrechte auf dem Verzeichnis haben. Also ich muss da reingehen können. Oder wichtig, wenn ich irgendwie Schreibrechte habe, kann ich Dateien in diesem Verzeichnis löschen. Ja. Genau. Deswegen ist es auch sinnvoll oder deswegen reicht es auch, wenn du auf deinem Home-Verzeichnis ChangeMod 7.0.0 machst. Weil dann bedeutet es, niemand außer dir darf in dieses Verzeichnis reingehen. Ja. Das heißt, vollkommen egal, was da noch so für Berechtigungen in diesem Verzeichnis oder auf den Dateien in diesem Verzeichnis sind, du darfst sie nicht verändern. Oder, was auch geht, man kann auf einem Verzeichnis auch Ausführenrechte haben, aber keine Leserechte. Dann darf ich ein CD in dieses Verzeichnis machen, darf Programme ausführen, die da drin liegen, aber nur, wenn ich weiß, wie sie heißen. Ich kann mir nicht den Inhalt anzeigen lassen. Das geht. Gibt Kontexte, in denen das sinnvoll ist. So, Fragen dazu? Ja. Erstmal ist die Frage, was für ein Dateisystem hast du da oder was für ein Speichermedium ist das überhaupt, auf dem du diese Datei hast und diese Berechtigung setzt. Ein USB-Stick wird in der Regel kein Linux-Dateisystem haben. Also dieses Dateiberechtigungskonzept, das ist eine Eigenschaft des Dateisystems. Ja, kennst du unter Windows, da gibt es so FAT32 und da gibt es NTFS. Bei Linux gibt es andere Dateisysteme. Jedes dieser Dateisysteme hat ein Rechtekonzept. Ja, wenn du jetzt einen Windows, also mit dem Windows-Dateisystem formatierten USB-Stick unter Linux einhängst, dann wirst du da dieses Berechtigungskonzept nicht anwenden können. Also du wirst diese Berechtigung nicht so verändern können. Oder andersrum, Wenn du ein Linux mit einem Linux-Dateisystem formatierten USB-Stick hast, dann wird der unter Windows erstmal nicht erkannt. Also, kannst du schon Berechtigungen setzen. Aber ja.
Wie ist es bei Mac? Weil da gibt es ja auch ein Unix-Shell.
Ja, Mac hat dieses rechte Konzept, das ich gerade vorgestellt habe. Also Mac ist ein zu einem guten Teil POSIX-kompatibles System, das sich sehr ähnlich bedient wie so ein Linux auf einer gewissen Ebene. Also du hast da auch eine Shell und die allermeisten Befehle hier funktionieren auch einfach so. Gut, wie sieht die Motivation aus? Wollen wir 5 Minuten Pause machen?
Ja.
Gut, dann bis in 5 Minuten.